Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der seit 20 Jahren beim Stuttgarter Ballett tanzt, der darüber hinaus viele Gastspiele in aller Welt gegeben hat, der viele Preise und Auszeichnungen bekommen hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Friedemann Vogel.
Hallo, ich freue mich.
Gleich vielleicht zu Beginn der Sendung, wir haben spontan beschlossen, vor der Sendung uns zu duzen. Das zum einen, zum anderen sind die Zeiten auch in anderer Beziehung anders als sonst. Was macht ein Tänzer zu Zeiten von Corona, wenn er nicht mehr tanzen kann?
Ja, das ist schwierig für uns im Moment natürlich, für uns Bühnenkünstler, alles zu, alle Theater zu und der Austausch mit dem Publikum fehlt uns unheimlich. Was ich mache, ist halt, dass ich mich so gut wie möglich fit halte von zu Hause aus und mit den verschiedenen Apps haben wir jetzt morgens immer unser normales Training, unsere normalen Proben und wir sind alle zugeschaltet, also wir sehen uns alle gegenseitig und versuchen halt dann von zu Hause die Sachen zu proben, die auf dem kommenden Spielplan stehen. Aber es ist natürlich, fehlt natürlich so der körperliche Kontakt. Wir Tänzer sind unheimlich physisch und da fehlt der körperliche Kontakt schon.
Wobei
sehr.
Ich vermute, was das Training zu Hause angeht, ganz so intensiv wie beim Ballett selbst kann es nicht sein. Ihr trainiert ja wahnsinnig viele Stunden auch am Tag.
Ja, sagen wir mal so, wenn man es jetzt vergleicht mit einem normalen Beruf, trainieren wir halt 8 Stunden am Tag auch und mit Proben und im Ganzen, da schwitzt man schon sehr viel den Tag über und ist halt wirklich, kann sich richtig verausgaben. Das fehlt natürlich jetzt schon, dass wir jetzt plötzlich Gas weggenommen.
Ja, ansonsten hat man zumindest in Baden-Württemberg oder Stuttgart den Vorteil, man kann aus dem Haus gehen, man kann laufen, man kann auch mit dem Fahrrad fahren. Machst du das auch?
Ja, also ich bin ständig unterwegs. Entweder laufe ich morgens früh oder ich nehme das Bike und gehe irgendwie in den Wald und fahre irgendwo hin, einfach um mich auszupowern.
Normalerweise wärst du, glaube ich, gar nicht hier jetzt in Stuttgart, sondern in Neapel. Was wäre in Neapel los, wenn Neapel stattfinden würde?
Ich hätte in ein paar Tagen eine Weltpremiere gehabt, zusammen mit Polina Semjonova, eine prima Ballerina aus Berlin. Und wir hätten im Teatro San Carlo, ein wunderschönes Theater in Italien, eine Premiere tanzen sollen. Und solche Sachen sind relativ früh abgesagt worden, bevor bei uns überhaupt irgendwas mit Corona-Einschränkungen der Fall war, war Italien ja leider schon vorbelastet da und das wurde ganz früh abgesagt schon.
Problem ist noch zusätzlich, dass man neu terminieren Stand jetzt ja auch gar nicht kann. Das heißt, ihr hängt ein Stück weit auch in der Luft.
Ja, das ist schon irgendwie, man erwartet sehnsüchtig, wann ändert sich das jetzt und wann können wir wieder loslegen, wann kann das Publikum wieder reinkommen, wann können wir das erfüllen, wozu wir eigentlich, ich fühle mich irgendwie verpflichtet, auch in schwierigen Zeiten da zu sein und das Publikum irgendwie in eine andere Welt zu bringen und zu inspirieren und einfach mit der Kunst ein weiterzubringen.
Wobei es da ja auch viele Künstler gibt, die gerade im digitalen Bereich ganz tolle Sachen machen und dieser Art von Verantwortung, die du gerade formuliert hast, ja auf ihre Art dann auch gerecht werden.
Ja, das auf alle Fälle. Es gibt ja, die Kunst ist ja so vielseitig, dass da verschiedene, aber wir als Bühnenkünstler, die gewohnt sind, mit Publikum zu arbeiten, müssen jetzt halt einen neuen Weg finden, wie wir kommunizieren können.
Ihr macht jetzt auch Online-Inszenierungen. Ich habe gelesen, Dornröschen in der Inszenierung von Marcia Haidé kann man sich jetzt auch zu Hause angucken?
Das ist jetzt leider schon abgelaufen, das ist begrenzt auf eine Woche, aber jetzt am kommenden Samstag kommt Meierling, das ist eine Premiere, die wir letztes Jahr hatten und die ist für 24 Stunden exklusiv online verfügbar.
Friedemann Vogel, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, erster Solist des Stuttgarter Balletts und seit dem Jahr 2015 Kammertänzer. Friedemann, was ist ein Kammertänzer?
Das ist eine Ehrung, die vom Land Baden-Württemberg für besondere Dienste und für die besondere Kunst verliehen wird und bin da auch ganz geehrt, dass mir das zuteil kam.
Ja, also so arg viele kriegen so eine Auszeichnung, glaube ich, auch gar nicht. Dazu kam, ich glaube, im vergangenen Jahr die Auszeichnung Tänzer des Jahres. Kritiker stimmen da ab und haben dich dann aufs Podest gestellt, auch eine Auszeichnung, die dir was bedeutet?
Definitiv, das sind so unheimliche Ehrungen, wo man natürlich nicht darauf hinarbeitet, die irgendwie dann kommen und da freut man sich umso mehr. darüber, weil die einfach so aus dem Nichts plötzlich kommen. Man arbeitet ja nicht auf eine Ehrung zu oder so, und das war wirklich eine wahnsinnige Ehrung für mich.
Wie wird sowas denn eigentlich in der Kompanie aufgenommen? Also man arbeitet ja immer mit anderen Tänzerinnen und Tänzern zusammen. Sind die da immer jederzeit begeistert über so eine Ehrung, oder gibt es den einen oder anderen, der denkt, eigentlich hätte ich es auch verdient?
Und die sagen mir das nicht, also das weiß ich jetzt, davon weiß ich nicht, aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kollegen, und jeder Tänzer, das ist wie bei einer Sprache oder wie bei einem Schauspieler, man ist so individuell und als Künstler wirklich einzigartig, dass wirklich jeder so seinen Platz hat.
Ja, in diesen doch etwas anderen Zeiten und der Unmöglichkeit, jetzt auch zusammen zu trainieren und zusammen aufzutreten, haltet ihr andersweitig auch Kontakt, abgesehen jetzt von diesen Videogeschichten?
Doch, wir sehen uns also ja morgens beim Training dann so alle, das ist so eine App, die heißt Zoom, und da kann man jeden wirklich sehen, der da mit dabei ist, und sieht dann, wie der zu Hause da vor sich hin trainiert. Und es gibt einen Ballettmeister, der ist der Administrator, also der ist der Chef, und der gibt dann die Übungen. Dann gibt es eine Pianistin oder einen Pianist, der dann die Übungen praktisch vertont. Ja. Und somit haben wir schon Kontakt, und wir haben immer schon einen sehr engen Kontakt zusammen.
Hast du auch festgestellt, so jetzt im Lauf der letzten Tage und Wochen, dass deine Kolleginnen und Kollegen auf doch eher unterschiedliche Art und Weise mit diesen neuen Situationen umgehen?
Ja, also so viel Kontakt haben wir jetzt nicht, dass wir uns jetzt so über solche Sachen jetzt austauschen, aber wir strugglen jetzt alle mit dieser Situation, dass wir nicht loslegen können, und wir sind alle topfit, und es ist ja was anderes, wenn man verletzt ist, dann ist man wirklich ausgebremst und muss einfach sich auskurieren, aber jetzt sind wir alle topfit und müssen praktisch das alles auf Eis legen.
Kommt ja noch was anderes dazu, ihr seid ja auch viele Nationalitäten, da gibt es sicher auch Tänzerinnen und Tänzer aus den USA, aus Kanada, aus der dritten Welt oder auch, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, aus Italien. Mit anderen Worten, da gibt es dann auch Leute, die große Sorgen haben, um ihre Angehörigen beispielsweise.
Ja, das bestimmt auch, und letztendlich ist ja dann das schon so, was uns zusammenhält, ist so der Tanz, und wenn das dann wegbricht und wenn man dann allein in seiner Wohnung da sitzt, das ist bestimmt nicht so einfach für viele auch.
Wie alt warst du, als du beschlossen hast, Balletttänzer zu werden und nicht Lokomotivführer?
Bei mir war das sehr untypisch für einen Junge. Weil Ballett für einen Junge ist ja schon mal sehr untypisch. Aber dadurch, dass mein großer Bruder, der 11 Jahre älter ist wie ich, Balletttänzer schon war und also in der Ausbildung schon fast seine Ausbildung zu Ende hatte, war für mich, als ich 3 Jahre alt war, schon klar, dass ich auch Balletttänzer werden will.
Kannst du dich noch erinnern, was dich da so fasziniert hat?
Mein Bruder hat mich sehr früh schon mitgenommen, so ins Training und zu den Proben. Und es war für mich schon immer ganz selbstverständlich und ganz klar, dass ich irgendwann das auch machen werde.
Ja, wie fanden die Eltern das?
Meine Eltern, dadurch, dass mein Bruder ja das schon vorgelebt hatte sozusagen, meine Eltern sind sehr tolerant gewesen. Ich habe 4 Geschwister, 4 Brüder, und alle haben irgendwas mit der Kunst zu tun. Also meine Eltern waren sehr tolerant in der Hinsicht. Wir konnten machen, was wir wollten.
Wobei in deinem speziellen Fall gab es dann die Kollision, irgendwie die Möglichkeit, schon Krenko-Schule auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch irgendwie die Notwendigkeit, einen vernünftigen Schulabschluss hinzukriegen.
Ja, das stimmt. Und ich war dann hier im Katharinenstift. Das ist das Gymnasium, was sozusagen angeschlossen ist an die John-Krenko-Schule. Nicht direkt, aber die arbeiten also zusammen. Das heißt dann, da gibt es dann eine Ballettklasse. Da sind dann einige Ballettschüler von der John-Krenko-Schule dann in den Klassen. Und dann wird dann besonders, dass dann der Nachmittagsunterricht so gelegt wird, dass wir trotzdem noch unsere Trainingsstunden absolvieren konnten.
Das heißt, du hast dann auch deinen Schulabschluss gemacht?
Nicht Abitur, weil das geht leider nicht. Also als Tänzer muss man sich dann schon entscheiden, weil die letzten 2 Jahre von der Ausbildung ist es dann von morgens bis abends das Training. Ah. Und da muss man sich dann entscheiden, ob man dann Realschulabschluss macht. Ich habe mich für den Realschulabschluss entschieden.
Und dann kamen 2,5 Jahre Monte Carlo. Was war das für eine Geschichte?
Ich hatte schon immer im Sommer und im Winter dort so Sommer- und Winter-Workshops gemacht dort. Und da gab es eine ganz, ganz tolle russische Ballettpädagogin, Lehrerin, die mich unheimlich fasziniert hat. Und ich habe dort ein Stipendium bekommen und bin dann nach der Realschule dorthin gegangen und habe dann dort meine Ausbildung zu Ende gemacht.
2,5 Jahre.
2,5 Jahre. Habe dort auch dann Französisch gelernt und viele, viele andere Sachen.
Und was hast du noch gelernt? Ein Leben in Selbstständigkeit zu führen, mit sehr jungen Jahren auch?
Ja, das auf alle Fälle. Diese Lehrerin war wirklich eine Mentorin und hat mich wirklich geprägt bis heute hin, wie man eigentlich so sein Leben auch führt und hat mich vorbereitet für die Sachen, die jetzt wirklich in meinem Leben präsent sind. Mhm. Was du vorher gesagt hast, Selbstständigkeit, dass man alles organisiert,
Disziplin.
Wie man Disziplin und auch wie man mit Menschen umgeht. Ich hatte das Stipendium von der Königsfamilie in Monte Carlo gehabt und hatte schon damit immer schon sehr viel Kontakt und musste Berichte schreiben, wie meine Ausbildung läuft und mich bedanken. Mhm. Für das alles, was sie mir zugewendet haben.
Und dann kam die Rückkehr nach Stuttgart und ein Gespräch mit dem damaligen Ballettintendanten Reed Anderson. Und in diesem Gespräch war relativ schnell klar, dass du den Job dann auch kriegen wirst. War es so in etwa?
Das war genau so. Und es war auch mein Traum, irgendwann im Stuttgarter Ballett zu tanzen. Und alle meine Kollegen in Monte Carlo sind auf große Vortanzen, so nennt man das, ist so ein Audition-Tour gegangen. Und dadurch, dass ich schon den Vertrag in Stuttgart hatte, ist mir das erspart geblieben. Und für mich war das immer schon der Traum, wieder zurück nach Stuttgart zu kommen. Und das war auch jetzt im Nachhinein die beste Entscheidung.
Das Porträt über dich läuft am Freitag im SWR-Fernsehen zwischen 14 und 15 Uhr. Wie oft hast du den Film schon gesehen?
Also in der Fassung, die jetzt gezeigt wird, habe ich ihn noch gar nicht gesehen. Ich hatte die letzte Fassung, die ich gesehen habe, war die Abschlussarbeit von Katja Trautwein, die den Film gemacht hat. Und es war die 45-minütige Version. Die 60-Minuten-Version habe ich noch nicht gesehen. Also ich bin auch gespannt, was da noch für Szenen und was sich da alles dann noch geändert hat.
Dreharbeiten haben, glaube ich, plus minus ein Jahr gedauert. Wie war dieses Gefühl, immer im Mittelpunkt zu stehen?
Also schon schwierig, obwohl ich ja gewöhnt bin, im Mittelpunkt, wenn man auf der Bühne steht, ist man ja wirklich auch im Mittelpunkt. Aber wenn dann jemand ein Filmteam begleitet, muss man sich schon dran gewöhnen. Aber mit der Zeit ist es auch, dann gewöhnt man sich auch an das und ist dann ganz normal, wenn dann plötzlich ein Kamerateam dich die Treppen hoch begleitet und ins Studio mit reinkommt. Und
Dreharbeiten waren durchaus aufwendig. Wo habt ihr überall gedreht?
Das war so, dass ich einfach meinen Ablauf weitergemacht habe und das Filmteam kam überall mit, wo ich in diesem Jahr überall war. Ich war in Moskau und in Stockholm, in Tokio und meine üblichen Stationen sozusagen und das Filmteam hat halt überall, wo sie konnten, waren sie mit dabei.
Ansonsten ist mir aufgefallen, also ich habe gestern den Film schon mal angucken können, dass Privates und Familie in dem Film außen vor bleibt, ich vermute, durchaus mit Grund.
Ja, ich will jetzt nicht unbedingt da so ganz private Einblicke machen. Ich möchte mich schon auch als Privatmensch irgendwie auch ein bisschen schützen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich keine Einblicke gebe. Ich verstelle mich als Mensch nicht und ich bin als Künstler genauso, wie ich als Mensch bin. Also ich bin zu Hause nicht anders, wie ich auf der Bühne bin. Ja. Aber letztendlich möchte ich jetzt nicht, dass jeder sieht, wie ich wohne. Und,
Der Schutz von Privatsphäre kann ja aus vielerlei Gründen auch gut und sinnvoll und richtig sein. Wenn du Moskau gerade angesprochen hast, macht es einen Unterschied, ob man in Stuttgart beispielsweise auf die Bühne geht und weiß, da sind plus minus 1200 Zuschauer, oder man geht in Moskau auf die Bühne, Bolschoi, und weiß, es sind mehr als 2000?
Also als Künstler steht für mich die Kunst im Vordergrund und nicht, wie viele Leute da zuschauen. Ich versuche bei jedem Auftritt, den ich habe, ob das jetzt für eine ganz kleine Gruppe ist oder ob das jetzt für ein Riesentheater ist, mich genauso vorzubereiten, wie ich das immer tue. Und egal auf welcher Bühne ich stehe, stehe ich als Friedemann Vogel und bereite mich so darauf vor.
Unabhängig von der Zahl der Zuschauer, ist ein Energiefluss zwischen Künstler und Publikum immer gleich oder immer ähnlich oder gibt's den möglicherweise auch mal gar nicht?
Also wir merken das ja, wenn wir die Generalproben oder auch die Hauptproben machen, da tanzen wir ja voll aus und es ist wie eine Vorstellung, aber ohne Publikum. Mhm. Und die sind um einiges anstrengender als eine Vorstellung mit Publikum. Also es findet auf alle Fälle ein Energiefluss und ein Energieaustausch mit dem Publikum statt, die einen wirklich auch tragen.
Wir wollten darüber reden, welche Knochenarbeit hinter dem Job eines Balletttänzers steckt. Fangen wir mit dem Training an. Wie viele Stunden sind das üblicherweise am Tag?
Also wir fangen morgens um 10 Uhr an mit dem Training. Das geht ungefähr 1,5 Stunden. Da machen wir uns praktisch warm, bereiten uns vor für die Proben, was man dann probt, was auf dem Spielplan steht. Und das ist dann letztendlich wie ein normaler Arbeit oder normaler Job auch. 8 Stunden am Tag trainieren und proben wir.
Und dann abends auch noch der Auftritt, der ja auch eine körperliche Höchstleistung ist.
Ja, natürlich. Das ist schon auch abhängig mit einer Tagesform, wie man da verfasst ist. Also es ist praktisch, der Vorhang geht auf und man weiß noch nicht genau, was passiert. Aber deswegen machen wir jeden Tag diese vielen Proben und wiederholen das und markieren selten, sondern proben wirklich alles voll aus, dass wir, wenn der Vorhang aufgeht, wirklich, dass der Körper muskulär wirklich vorbereitet ist auf diese Höchstleistungen.
Du bist mit deinen 40 Jahren jetzt in einem Alter, wo nicht mehr alles selbstverständlich ist für einen Spitzentänzer. Schaffst du es mit Routine möglicherweise auch, die eine oder andere Geschichte auszugleichen?
Routine ist ein Wort, was bei mir eigentlich nie vorkommt, weil ich wirklich ich versuche immer irgendwas immer zu brechen, um nicht in eine Routine zu verfallen. Um wirklich sich immer wieder neu zu erfinden und auch neue Wege zu finden. Und ich finde, eine Routine ist sowas, was man so abstottert. Und das versuche ich immer zu vermeiden. Aber es ist natürlich, mit den Jahren hat man eine gewisse Erfahrung, die meinem Körper die Höchstleistungen machen lässt, die ich jetzt mache.
Nein, ich meinte das nicht abwertend. Aber wenn man bestimmte Dinge über einen langen Zeitraum macht, entwickelt man ja Erfahrungswerte, wo man merkt, auch wenn man gerade nicht so gut drauf ist, kommt man dann irgendwie doch halbwegs über die Runden.
Natürlich, das Wichtigste ist praktisch, dass das Instrument, unser Körper, in Topform ist. Und das heißt, wenn es irgendwo wehtut oder irgendwo was nicht stimmt, kann das Auswirkungen plötzlich dann aufs Knie oder auf die Schulter haben. Das heißt, wir sind wirklich abhängig von unserem ganzen Körper.
Ja, bist du verletzungsanfälliger als früher?
Nee, würde ich eher nicht sagen. Ich war früher, als ich jung war, eher verletzungsanfälliger als jetzt. Mein Körper, der, wo ich jetzt das Glück habe, der ist sehr weich und sehr elastisch. Und das war mir, als ich angefangen habe, meine Karriere, war das für mich sehr schwer, weil der zu elastisch und zu weich war. Und dass es da einfach keine Grenzen so richtig gab und habe mich da am Anfang sehr oft verletzt.
Spürst du sowas wie Verschleiß heute anders als früher?
Ich habe das Glück, dass bei mir in den letzten Jahren das wirklich sehr, sehr gut lief und körperlich sehr gut dastehe. Aber ich bin mir auch bewusst, dass es morgen anders sein kann, wenn man einen Unfall hat. Mhm. Also man muss wirklich als Tänzer muss man wirklich den Moment genießen und die Gegenwart wirklich benutzen.
Das bedeutet, du kommst heute genauso gut morgens aus dem Bett wie früher?
Ja, würde ich schon so sagen. Also ich fühle mich besser denn je.
Spätfolgen, davor Angst?
Ja, ich hoffe nicht, dass mir manche Sachen so erspart bleiben, was man so bei älteren Tänzerkollegen sieht, dass die dann neue Hüften bekommen oder dass die Knieprobleme haben. Ob das ausbleibt bei mir, weiß ich nicht, aber natürlich hoffen wir aufs Beste.
Friedemann Vogel, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, erster Solist am Stuttgarter Ballett, ein Mann, der in diesem Ballett und für dieses Ballett seit 20 Jahren arbeitet und immer mal wieder auch raus in die Welt gegangen ist, jobmäßig zumindest. Wo ist es da am schönsten, wenn du dir was aussuchen dürftest?
Na, das ist zu schwer zu sagen, was man auch am liebsten isst oder so. Es ist schwer zu sagen, es ist einfach die Vielfalt, die macht's aus. Ich bin sehr gerne in Italien, da bin ich sehr oft gewesen. Jetzt natürlich
Rom, Neapel?
In Rom, in Mailand. Dann natürlich in Japan bin ich sehr oft und war zig Male in Tokio gewesen. aber auch in China war ich demnächst auch. Und China hat sich sehr viel verändert in den letzten Jahren und haben, was Kunst und Kultur betrifft, auch wirklich auch aufgeholt und sehr interessant, dort auch zu tanzen.
Also Japan, China, gänzlich andere Kultur, gänzlich andere Mentalität. Wie leicht oder wie schwierig war es für dich, da auch einen Bezug zuzukriegen, einen Draht auch zu diesen Menschen zu bekommen?
Sehr so, dass wenn ich dort tanze, dass ich dann als Einziger dann von außerhalb bin. Also ich gehe dann in eine Kompanie und tanze mit der Kompanie, sagen wir mal, den Romeo oder ich tanze den Prinz in Schwanensee. Mhm. Also ich bin dann der einzige Gast und tauche dann praktisch in eine andere Welt dort ein, in eine andere Kultur. Aber dadurch, dass wir alle dasselbe machen und dasselbe Ziel schon von jungen Jahren vor Augen hatten, haben wir schon irgendwie ähnliche Mentalitäten.
Ja.
Und man ist sofort meistens immer aufgenommen, wie wenn man schon immer dort wäre.
Das bedeutet, egal in welche japanische, chinesische, russische Kompanie man kommt, da sind per se so viele Nationalitäten, dass das alles keine Rolle spielt?
Nicht unbedingt. In Japan und China ist es wirklich, sagen wir mal so, fast 90, wenn nicht 100% Chinesen oder Japaner. Und in Russland ist es auch so, dass fast nur Russen dort tanzen. Das ist mehr in den europäischen Kompanien und auch in Amerika, dass da wirklich alle Nationen vertreten sind.
Amerika, vor allem New York?
Ja,
wo
New York.
Du vermutlich schon sehr, sehr oft warst.
War ich auch schon oft, ja.
Ja, und jetzt siehst du diese Bilder der Kühlaster und der großen Depression. Was geht dir da durch den Kopf?
Natürlich ist es eine Anteilnahme und es ist wirklich wahnsinnig ergreifend, was im Moment vor sich geht. Und ich bin sprachlos und man ist überflutet mit Informationen, die wir jeden Abend bekommen. Und man weiß halt wirklich nicht, wie es weitergeht und wann es weitergeht.
Mhm. Es gibt Menschen, die ganz unterschiedlich mit dieser Geschichte umgehen. Also zum einen diejenigen, die alle 20 Minuten gucken, ob es eine neue Info auf dem Handy gibt, und andere, die irgendwann auch mal sehr bewusst sagen, ich halte es nicht mehr aus, die nächsten 2 Stunden oder 3 oder 4 Stunden mache ich was völlig anderes. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist meistens in Ausnahmesituationen, wenn ich irgendwas brauche, muss ich immer irgendwas Körperliches tun. Ich bin durch meinen Beruf und einfach durch meine Berufung wirklich ein Bewegungsmensch. Das heißt, wenn mich irgendwas belastet oder wenn ich irgendwas habe, wo ich aufgeregt bin oder wo ich mich, muss ich erst irgendwas körperlich machen und mich betätigen und mich praktisch auspowern, damit ich wieder klar denken kann. Und das mache ich meistens, dass ich dann irgendein Training mache oder eine lange Jogging-Tour oder eine Radtour irgendwie, um den Kopf wieder frei zu bekommen, weil die Bewegung hilft mir wieder stark und wieder einen klaren Kopf zu bekommen.
Und danach, egal was du machst, geht es dir im Regelfall besser als vorher?
Definitiv. Also ich stehe manchmal morgens auf, wo man denkt, oh, alles grau und irgendwie tut einem alles weh heute. Und dann fängt man an, bewegt sich, macht die Schultern zurück, es kommt Klaviermusik und danach geht es einem schon viel besser.
Wie ist es eigentlich nach einer Vorstellung, wenn der letzte Vorhang gefallen ist? Da ist man ja dann völlig allein erstmal mit dem Adrenalin und mit seinen ganzen Endorphinen und macht was?
Ja, das ist schon ein Hormoncocktail, der da durch den Körper schießt. Und danach ist meistens bei mir schon eine schlaflose Nacht. Man ist dann schon körperlich sehr erschöpft, aber der Kopf ist noch irgendwie voll dabei und man lässt du die Vorstellung Revue passieren, was so alles passiert ist. Ja. Und das ist schwer, da irgendwie wegzukommen. Manchmal schläft man ganz schnell ein, aber schläft dann vielleicht eine Stunde und dann ist man die ganze Nacht wieder wach oder wacht morgens um 5 Uhr auf und ist total fit und könnte eigentlich loslegen.
Ja, also schlaflose Nacht, in all den Jahren hast du es nicht irgendwie hingekriegt, so einen Mechanismen zu entwickeln, innerlich zur Ruhe zu kommen?
Nee, das nicht, aber ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr und ich habe auch ständig zu tun mit Jetlag, weil ich ja überall tanze und ich mache mir jetzt keine Sorgen mehr. Das hat nichts damit zu tun, wie gut ich schlafe, wie gut ich tanze, sondern manchmal macht man sich ja Sorgen, Gott, wenn ich nicht schlafe, dann kann ich nicht gut tanzen, aber das hat bei mir Gott sei Dank keine Auswirkungen. Ich kann nach einer ganz kurzen Nacht eine ganz tolle Vorstellung tanzen.
Ja.
Oder auch nicht so eine tolle Vorstellung nach einer ganz guten Nacht, wo man sehr viel geschlafen hat. Das hat da damit nichts zu tun.
Und nachhelfen mit der ein oder anderen Tablette oder mit dem ein oder anderen Glas Wein machst du nie?
Nee, dafür ist mein Instrument mir zu wichtig. Ich bin wirklich angewiesen auf meinen Körper, auf meine, auf meine Muskeln, dass die wirklich so funktionieren, wie ich das möchte. Und da kommen irgendwelche Tabletten mir nicht in den Körper rein.
Apropos Körper, modelst du noch?
Also modeln tue ich jetzt in dem Sinne nicht. Ich mache sehr viel für Modemagazine, aber es ist immer in dem Hinblick auf, dass ich irgendwie Werbung machen will für unseren Tanz und für, ja, fürs Ballett. Und es ist meistens immer gekoppelt mit einem Interview, wo ich praktisch ein anderes Publikum erreiche.
Ja. Du hast ja mit deinem Partner zusammen ein eigenes Modelabel, bei dem ihr was veranstaltet und was macht?
Das Modelabel haben wir zwischenzeitlich nicht mehr. Das haben wir verkauft, aber wir hatten also praktisch Mode entworfen, also zwei Kollektionen im Jahr entworfen, und das war ein schöner Ausflug, den ich nicht missen möchte, aber den ich jetzt mir jetzt nicht mehr sonderlich
nicht wiederholen würde.
Nee, nicht unbedingt.
Ja, gibt's andere Sachen, die dich interessieren, wo man die Tür aufmacht und dann wo ganz anders landet, beim Theater? Beim Film beispielsweise, ich erinnere mich, in diesem Film, der übermorgen im SWR-Fernsehen kommt über dich, taucht plötzlich ein gewisser Volker Schlöndorff auf.
Ja, ein ganz toller Mensch. Also mich inspirieren einfach Leute, die was leisten, und die interessante Menschen einfach, und die kennenzulernen, und das bringt einen auch weiter, und das ist unheimlich interessant, und das hat mein Beruf einfach mit sich, dass ich sehr viel reise und sehr viele Menschen kennenlerne, unter anderem auch den tollen Volker Schlöndorff.
Wie kamst du dieser Begegnung? Gibt es irgendein gemeinsames Projekt?
Wir hatten mal ein Interview zusammen von der Vogue, die bringt immer zwei Künstler zusammen, und somit sind wir zufällig aufeinander gestoßen und haben uns wirklich sehr schätzen und mögen gelernt und haben auch immer regen Kontakt zusammen seitdem.
Ist ja auch einer, der so über den eigenen Tellerrand schon immer rausgeguckt hat, Volker Schlöndorff.
Auf alle Fälle.
Schlöndorff hat, wenn ich mich richtig erinnere, von Max Frisch, als Schlöndorff damals Homo Faber verfilmt hat, ein Auto geschenkt bekommen. Und du hast mir gerade gesagt, in dem Auto bist auch du schon gefahren.
Ja, wir haben mit dem Volker eine kleine Spritztour gemacht durch Potsdam durch, und das ist ein Jaguar Oldtimer.
Ein alter Jaguar, den Frisch ihm mit welchem Satz geschenkt hat?
Wo er jetzt hingeht, braucht er den Wagen jetzt nicht mehr, und hat ihm den Schlüssel übergeben. Und so hängt der Schlüsselbund mit Samtschlüssel immer noch dran.
Du bist ein Mensch, der seit vielen Jahren auf der Bühne steht und damit auch im Mittelpunkt des Interesses ist und damit natürlich auch ein Mensch, über den medial berichtet wird. Liest du Kritiken über dich?
Also ich bin jetzt nicht jemand, der Kritiken raussucht, aber letztendlich kommen irgendwie die Kritiken, ob man will oder nicht, irgendwie auf einen zu, weil sie einem geschickt werden oder weil sie plötzlich vor einem liegen. Aber ich versuche mich nicht von den Kritiken beeinflussen zu lassen, weil letztendlich muss man eigenständig als Künstler arbeiten und auch das verfolgen, was man auch wirklich, was man machen will, und sich nicht beeinflussen.
Wobei in deinem Fall ist es ja relativ einfach, weil so viel Auszeichnungen und Lob du im Normalfall bekommst, das wiegt ja deutlich schwerer als die paar, die im Netz dann schreiben, seine Zeit ist vorbei.
Ja, man muss sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, und jetzt auch mit dieser ganzen Krise merkt man einfach, wie groß man alles sehen muss und nicht so klein kariert und sich irgendwie selbst zu wichtig zu nehmen, sondern man muss immer das große Ganze sehen und wird dadurch auch freier und kann sich dadurch auch besser entfalten, würde ich sagen.
Apropos Krise, zum Schluss gefragt, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen abgewetzt ist, weil dieser Ausdruck so oft bemüht wird, ist Krise auch eine Art von Chance für uns alle?
Eine Krise hat immer irgendwas auch hoffentlich mit einem Neuanfang zu tun und auch, was wir daraus lernen. Wir lernen ja meistens aus Fehlern dann doch mehr als aus den guten Dingen. Und einfach, dass man jetzt mehr zusammenhält, ist schon eine tolle Sache. Und dass wir hungrig sind auf das, was danach kommt. Und darauf freue ich mich einfach.
Wie sieht's bei dir aus? Hast du ein Karriereende für dich schon irgendwie festgelegt? Lässt du es auf dich zukommen? Und was kommt danach?
Das ist schon mit meinem Körper verbunden, solange mein Körper mir noch das bietet, wozu ich ihn auch bringen möchte, werde ich weiter tanzen. dass ich mich von Rollen verabschieden muss, ist für mich ganz klar und weiß ich auch, das ist nicht unendlich und ich werde nicht auf der Bühne stehen, wenn ich nicht mehr tanzen kann. Und das ist eng verbunden mit dem Wollen und Können. Aber im Moment macht es mir noch so viel Spaß, dass ich darüber noch keine Gedanken machen muss.
Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank.
Eins gehört. SWR.